Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei dieser neuen Episode des Podcasts von Der Aktionär. Ja, eine Aktie, die sich vervielfacht, vielleicht sogar verhundertfacht, die wünscht sich wohl jeder im Depot. Aber solche Aktien gab es bereits und vielleicht gibt es sie auch wieder in der Zukunft. Und das herausfinden, das möchte nun der Mann neben mir. Hallo. Hallo, Volker.
Hallo.
Du warst ja schon mal da vor ein paar Tagen, hast dich da über die Elliott-Wellen informiert, beziehungsweise uns darüber informieren, so ist es richtig. Ja. Ja. Und du bist unter anderem Autor beim Trendradar-Report, der bei den Börsenmedien erschienen ist, wozu ja auch der Aktionär gehört. Aber du beschäftigst dich nicht nur mit den Elliott-Wellen, sondern eben auch mit diesen 100-Bagger, also mit Aktien, die sich im Optimalfall verhundertfachen. Vielleicht beschreibst du uns erstmal ganz kurz, gibt es das, beziehungsweise die Beispiele machen wir später nochmal. Aber erstmal, was sind denn diese 100-Bagger konkret?
Ja, also spannendes Thema auf jeden Fall. Die 100-Bagger sind der Begriff 100-Bagger, der entstand 1972. Thomas Phelps hat den Begriff ins Leben gerufen und er hat sich eigentlich die Frage gestellt, okay, wie investiere ich mein Geld am besten? Ja, und es geht dann nicht um, ich handel mal eine Aktie rein raus und versuche, wie man das so schön sagt, Alpha zu generieren, sondern ich versuche, ein Unternehmen zu finden, das ich gerne lange halten möchte und dann, dass ich dann in mal 10, vielleicht auch 20 Jahren ein Unternehmen habe, das sich dann vielleicht verhundertfacht oder auch, wie es die Vergangenheit gezeigt hat, es gibt auch 300- oder 400-facher und die Kunst ist es halt, die zu finden. Und das ist, was mich interessiert. Also ich bin nicht nur ein Charttechniker, sondern halt auch wirklich einer, der dann so eine Perle versucht zu entdecken, bevor sie andere entdecken.
Und ich habe in der Begrüßung schon gesagt, in der Vergangenheit gab es wohl bereits solche 100-Bagger. Vielleicht beschreibst du uns mal ganz kurz, welche das waren. Also was sind dann so erstmal so ganz klassische Beispiele?
Ja. Ich meine, wenn man das Wort hört, denkt jeder gleich erstmal an Technologie oder an Nvidia. Das poppt dann, glaube ich, zuerst auf oder auch vielleicht eine Amazon. Ne? Fakt ist, dass alle Sektoren, in allen Branchen findet man Unternehmen, die sich wirklich verhundertfacht haben. Und da gehört dann, ich sag mal, zum Beispiel Wells Fargo, American Express, es gibt eine Procter & Gamble. Da gibt es auch sehr, sehr viele Unternehmen, Caterpillar, IBM, also da sind Dinge, die geschehen, die miteinander verknüpft sind. Das heißt, es gibt Gründe, warum diese Unternehmen aus verschiedenen Branchen sich verhundertfacht haben. Und die Frage ist, okay, welche Gründe sind das? Warum ist das so? Und ja, die Unternehmen, die ich gerade genannt habe, da gibt es wirklich Synergien, die man sieht. Und diese verschiedenen Aspekte, die versuche ich herauszufinden. Das ist auch, was der Thomas Phelps gemacht hat oder auch ein Christoph Meyer 30, 40 Jahre später in seinem Buch. Er hat dann halt auch geschaut, welche Unternehmen sind das aktuell und was sind die Gemeinsamkeiten?
Auf die wollen wir gleich nochmal näher eingehen, was du da herausgefunden hast. Wie sieht es dann aus? Vielleicht kannst du ein oder zwei Beispiele aus der Vergangenheit mal herausgreifen, mal vielleicht ein bisschen verdeutlichen, von welchem Zeitraum wir da sprechen, von welchen Summen vielleicht, weil es klingt jetzt natürlich jetzt riesengroß, aber ich glaube, es ist schon wichtig, das richtig einzuordnen.
Ja, absolut. Also ganz wichtig ist, dass man ein Unternehmen findet. Ich nehmen wir mal vielleicht historisch das Wells Fargo. Da gab es dann den Henry Wells und William Fargo. Die haben angefangen über Postkutschen und wie können wir einfach gesagt Gold von A nach B bringen, ganz sicher. Und wie kriegen wir das Vertrauen aufgebaut? Was sind die Produkte, die der Markt braucht? Und so hat sich das Unternehmen entwickelt über Postkutschen. Aber Wells Fargo ist eine Bank. Und dann ist natürlich die Frage, wie kann denn so ein Unternehmen eigentlich eine Bank werden und warum? Und das liegt dann am Management, die dann eben sehen und immer dabei bleiben, lang und kontinuierlich dabei sind und den Bedarf am Markt sehen und in ihrem Unternehmen umsetzen. Und so wurde dann halt aus einem Goldtransport irgendwann ein Schecktransport. Ja, und aus dem Schecktransport wurden dann später Kreditkarten wie American Express, was ja auch von Wells & Fargo dann schon damals auch schon gemanagt worden ist, das Unternehmen. Das eine war an der Ostküste, American Express, und das andere war halt Wells Fargo an der Westküste. Und es ist eigentlich ganz spannend zu sehen, dass solche Unternehmen über 30 Jahre, 40 Jahre wurden sie von den Managern gemanagt, halt sich entwickelt haben und immer größer wurden. Ne? Und gibt es natürlich auch andere Beispiele. Ich nehme jetzt vielleicht nochmal eine Monster Beverage, etwas aktueller, halt auch ein tolles Unternehmen. Monster Beverage war, vorher hieß es Hansen Natural, war eigentlich Wasser. So sind also Getränke, ne? Kleiner, ja. Guter Hint. Ja, genau. Nee, und der Rodney Sacks, der hat dann auch gesagt, okay, wie kriege ich mein Unternehmen größer? Was braucht der Markt? Und er hat es dann geschafft, eben aus einem kleinen Getränkehandel, sage ich mal, mit Energy Drinks, Monster, kennt ja wahrscheinlich jeder, die Welt zu erobern und hat dann eben auch einen 100-Bagger erschaffen und das geht halt in jeder Branche. Man muss nicht in der Technologie sein, ja, wie Nvidia das ist. Und ich meine, Nvidia, klar, auch vom Gaming, ja, Richtung KI und das Thema ist ja noch nicht zu Ende bei Nvidia. Also da sind wir, glaube ich, mit der Vervielfachung noch nicht abgeschlossen. Ja, also von daher gibt es auch bei den aktuellen Unternehmen noch den, ich sag mal, ich nenne es den Geduldsfaktor, immer noch warten. Ja, und das verdoppelt sich dann nochmal und vielleicht nochmal. Ne? Also da sollte man nicht zu früh rausgehen, weil oft ist es die Gier, die einen dazu bewegt, die Emotion, die einen dazu bewegt, aus dem Unternehmen rauszugehen, zu früh rauszugehen und eben da nicht die volle Performance mitzunehmen.
Das heißt, im Endeffekt geht es darum, dass ein Aktienkurs über Jahrzehnte meistens sich einfach ja vervielfacht, verhundertfacht hat. Das ist so eine Parallele wahrscheinlich.
Genau. Also die klassische Parallele ist der Manager. Also der Manager bringt gewisse Charaktereigenschaften mit. Er ist meistens der Gründer, er ist der Visionär, er ist ein Idealist. Er ist keiner, der nach 5 Jahren den Laden wieder verkauft und sich dann ein tolles Auto hinstellt, sondern das sind Leute, die quasi das Leben mit der Firma zusammen verbringen und dann immer wieder weiterdenken. Bei Amazon, Jeff Bezos ist, glaube ich, ein super Beispiel. Da gibt es diesen berühmten Satz, it is always day one. Und der day two ist eigentlich, was ist denn der day two? Das ist immer, was die Leute sich fragen. Day two ist Stagnation, man will die Firma gar nicht voranbringen, man schüttet eine Dividende aus und man möchte gar nicht groß wachsen, ja, und lässt den Laden einfach stehen. Ja. Dann gibt es die Unternehmen, die sich dann auch nicht mehr weiterentwickeln und zack, sind sie weg, Nokia oder so. Ne? Von daher, er sagt, it's always day one. Und das bedeutet, wir müssen uns immer wieder hinterfragen, wie entwickeln wir uns weiter? Was ist das nächste Produkt, was wir an den Mann bringen wollen? Da gibt es auch dieses great, das ist great geschrieben mit 8 als 8. Ja, es gibt immer so, ein Kunde kann 8 Produkte gut vertragen und man entwickelt eigentlich 30, 40 Produkte, schmeißt dann 22 wieder weg, weil die dann nichts bringen, aber diese 8 bringen dich dann irgendwie weiter. Und das ist genau das, was auch Bezos gemacht hat mit seiner Plattform, vom Buchhandel über eine Ich-kann-alles-verkaufen-Plattform. Dann gab es, ich glaube, auch mal die Amazons Restaurants, die wurden dann wieder eingestellt. Und es gibt halt viele, viele Dinge, die Amazon tut. Ja, ob das dann Amazon Music, was auch immer ist, Alexa, da gibt es dann Produkte, die bringen die Firma halt weiter. Ja. Und das ist eigentlich dieses It's always day one. Wir gucken, als wären wir ein neues Unternehmen und gucken, wie entwickeln wir uns weiter.
Wie lange beschäftigst du dich schon grundsätzlich mit diesem 100-Bagger? Wie lange ist das ein Thema?
Also ich bin eigentlich mein Leben lang auf der Suche nach, okay, wie kann ich Alpha generieren? Und ich habe als junger Mann bereits in einer Bank als Market Maker und auch mit Aktien schon früh Berührungspunkte gehabt und halt immer überlegt, okay, wie kann ich mein Geld vernünftig investieren und wie kriege ich eine gute Rendite raus? Und ich dachte früher, naja, ist ja wahrscheinlich das Rein- und Raushandeln, was das Geld bringt. Und das ist wahrscheinlich ein Irrtum. Also ich bin mir da ziemlich sicher, dass es ein Irrtum ist und dass eben Diversifikation und das tägliche Hin- und Herhandeln, was wir ja eigentlich von dem Portfolio-Management eigentlich auch her kennen, dass das nicht der Weg ist, um das große Geld zu verdienen. Man kann damit verdienen, wenn man gut ist. Und dann kommt ein Aber. Das große Geld kriegst du nur über Geduld und das richtige Investment. Also das heißt, ich muss nicht einen Glückstreffer landen, sondern ich muss die richtige Aktie suchen. Es gibt pro Jahr circa 3 bis 4 Aktien, die genau das erfüllen, um in 10, 12, 15 Jahren ein 100-Bagger zu werden. Die gibt es jedes Jahr. Die Kunst ist es, die zu identifizieren. Und dann geht man rein, hat Geduld schaut sich das dann weiterhin an und dann nach 10, 12, 15 Jahren kann man sagen, Dankeschön.
Das ist gerade schon Diversifikation angesprochen. Es sind wahrscheinlich einfach verschiedene Strategien, wo also, man einfach gucken muss, was für wen besser passt, weil du hast jetzt ja auch schon Geduld angesprochen. Das ist für manche vielleicht ein Thema.
Also bei Diversifikation meinte ich da den Ansatz eines Portfolio Managers, der eher sagt, ich stelle mich breit auf. Und das ist der Irrtum. Ne? Die Leute haben vielleicht einen ETF und sind breit aufgestellt und haben 500 S&P 500, 500 Aktien drin. Die können nicht zum 100-Bagger werden. Also der ETF kann kein 100-Bagger werden, sondern Diversifikation ist eigentlich das Gegenteil von dem, was sinnvoll ist, sondern was du machst, ist, du pickst dir diese 3, 4 Aktien raus und lässt sie liegen und hast Geduld und realisierst auch nicht nach 3 Jahren, weil du sagst, boah, jetzt habe ich 300-400% nach 3 Jahren erreicht, sondern du lässt die liegen, bis sie sich dann wirklich verhundertfacht haben und dann erst gehst du raus. Das ist eigentlich das Gegenteil von Diversifikation. Ne?
Ich glaube, es würde jeder, wenn er weiß, genau diese 5 Aktien, die werden zu einem Verhundertfacher. Es setzt vermutlich, würde ich jetzt einfach mal so sagen, jeder dann darauf. Aber die Frage ist natürlich, weiß ich die und werden die das dann auch wirklich, wie finde ich die heraus? Ich glaube, das ist so die Herausforderung ganz einfach.
Und das ist der Grund, warum ich da auch schon jahrelang drauf schaue und warum ich auch das Buch von Thomas Phelps so liebe. Er hat das relativ gut beschrieben. So damals war es halt nicht möglich, all diese Analysen manuell per Hand mit Stift und Zettel zu machen. Das schlechtweg nicht
so
möglich.
So wie ich jetzt hier auch mit Stift und Zettel ganz.
Genau. Deswegen ist es schwierig. In der heutigen Zeit ist es einfacher. Heutzutage hat man echt alles digital. Man kann mit Computern arbeiten, vielleicht auch ein bisschen AI an der einen oder anderen Stelle. Und dann schaut man sich die Kriterien an, die auch vom Phelps gut beschrieben sind. Und das sind so 8 bis 10 Kriterien, die man sich genau anschauen muss, auch lange anschauen muss und intensiv anschauen muss. Wichtig ist eben auch unter anderem der CEO. Was ist die Vision, die Skalierbarkeit, wie volatil ist der Laden, welche Branche ist es und all diese Aspekte, die zusammen, wenn man die richtig analysiert, ist die Trefferquote sehr, sehr hoch. Eben diese 3, 4 Unternehmen, die dann am Jahresende doch immer aufpoppen, dass man die hat und in 10 Jahren sagen kann, ja, das war eine gute Entscheidung damals. Man weiß es halt vorher nicht. Ne? Was man halt definitiv weiß und da können wir auch gleich nochmal drüber reden, warum eben so eine SpaceX-IPOs kein 100-Bagger sind. Ja. Welche Größe hat so ein Unternehmen? Es muss ja ein kleines Unternehmen sein und es muss ein Unternehmen sein, was noch keiner auf dem Schirm hat. Ne? Also da steckt diese Kunst drin und ich denke, das, was aktuell in meiner Forschung, was ich dort als Algorithmen definiert habe und wie die halt auch durch die Technik unterstützt werden, dass die Resultate, die wir da bekommen, sehr, sehr gut sind. Natürlich keine Garantie. Ich denke, sie sind sehr, sehr gut.
Aber was es dafür vor allem braucht, du hast es gerade schon, ich glaube, 7, 8 Aspekte, die man da anschaut, angesprochen, sehr viel Zeit, vermute ich, und auch Wissen.
Ja, Erfahrung, Zeit, Wissen, ich denke, die Kombination ist der Schlüssel. Ich denke auch Phelps und auch andere Autoren, wenn wir jetzt mal das Buch von Christoph Myers dazu nehmen, die haben...
Das haben wir auch.
Genau.
Das ist sind auch 100-Bagger zum Thema.
Ja, genau. Die
Börsenmedien, beim Börsenbuchverlag erschienen, also auch bei Börsenmedien.
Mhm. Ja, genau. Diese Literatur spricht eben sehr positiv über diesen Ansatz. Ja. Es gibt natürlich auch Warren Buffett und andere, die am Markt sehr erfolgreich sind über ihre Varianten. Trotzdem ist dieser Ansatz weniger bekannt. Man spricht mehr über Warren Buffett als über Thomas Phelps. Das liegt halt daran, dass es eben so kompliziert ist, mit diesem Algorithmus diese richtige Aktie zu finden. Deswegen ist Erfahrung und Zeit und das Wissen so wichtig, diesen Algo zu bauen. Ja. Und ich hoffe, dass wenn ich die Aktien dann mal präsentieren darf in einem Aktienreport, dass dann auch ich viele Leser habe, die vielleicht dann auch mich bestätigen in dem, was ich da geschrieben habe.
Du hast jetzt vorhin auch schon Sektoren so ein bisschen angesprochen. Kann man sagen, dass es immer bestimmte Sektoren sind, in denen diese 100-Bagger drin waren? Oder hat sich das in den vergangenen Jahrzehnten dann auch verändert? Wie kann man sich das so ungefähr vorstellen? Gibt es irgendwas, wo man vielleicht mal besonders hingucken könnte, weil dieser oder jener Sektor besonders prädestiniert dafür ist?
Also tendenziell kann man sagen, dass in allen Sektoren 100-Baggers vorkommen. Es gibt Sektoren, die sind langsamer. Das ist dann oft im Bankensektor oder auch im Maschinenbau zum Beispiel, da dauert es länger, bis dann Handelbäcker zustande kommt. Da kann es auch 20 Jahre dauern. Die schnelleren Märkte sind eben dann technologischer, vielleicht auch Pharmazie, Biotechnologie. Da findet man häufiger mal ein. Nachteil ist eben, dass bei der Technologie halt dann auch oft mal der Kleine schnell geschluckt wird und bevor er dann zum Handelbäcker wird, ist er halt in einem anderen größeren Unternehmen schon drin. Von daher ist das, jede Branche hat ihren eigenen 100-Bagger-Typen und das klassifiziert man dann schon, schaut sich das dann an und das hat dann auch einen Aspekt. Das, was alle gemeinsam haben und wenn man jetzt mal guckt, okay, warum ist die Branche nicht so relevant, was ist denn das Relevante und das ist dann wirklich der CEO, der Gründer, der Business Angel hinten dran. Die Wachstumsstory ist es ein Produkt, was der komplette Planet braucht. Und da muss man auch gut mit reinschauen und im Prinzip seine Hausaufgaben sehr, sehr gut machen. Das reicht nicht, da mal 2-3 Tage sich da irgendwie mit zu befassen, sondern man sollte sich da schon einige Monate mit intensivst befassen, bevor man dann aus den Tausenden von Unternehmen, die Tausenden IPOs, die man so hat, dass man da diese 3-4 auch wirklich erwischt. Alle anderen werden es nicht. Es schaffen nur pro Jahr 3-4 Stück.
Jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, sind es ja überwiegend gegenwartsbezogene Aspekte, die du anschaust. Jetzt weiß man natürlich trotzdem nicht, wie die kommenden Jahre oder Jahrzehnte sich entwickeln. Inwieweit kann man das dann mit einpreisen? Oder kann man sagen, von denen, die zum jetzigen Zeitpunkt alles haben an Potenzial für einen 100-Bagger, wie viele davon werden das dann auch? Oder sollte man dann doch wieder ein bisschen breiter streuen?
Also ich würde nicht so breit streuen. Das ist die Quote, die Trefferquote bei den IPOs, die ist halt so gering. Ne? Man sollte sich schon die Market Cap anschauen. Man sollte schauen, wer ist der Business Angel? Man sollte schauen, was ist denn der CEO für ein Mensch? Man hat ja oft, bevor es zum IPO kommt, ist es ja ein Private Investment von vielen. Die Firma wird gegründet und sie entwickelt sich schon ein bisschen. Und auch da, wenn man dann dort die Hausaufgaben macht und dann sieht, okay, was tut sich denn da, bevor der IPO kommt, dass man da auch schon informiert ist. Und ich schaue mir speziell Unternehmen an, die schon 2-3 Jahre am Markt sind, die nicht groß und auch nicht klein sind, ne, die ein gewisses Gewicht schon haben. Dann schaut man auch auf die Cashflows, auf die, wie kann sich das Unternehmen refinanzieren, schafft es das schon aus eigenem Cashflow, sich zu refinanzieren, welche Wohler herrscht am Markt. Da, also ich meine, Amazon zum Beispiel, hat auch teilweise 80% ihres Wertes wieder verloren. Also da merkt man dann schon, dass dann Portfolio-Manager, die dann investieren, auch ungeduldig sind und sagen, boah, der Laden läuft nicht, ich gehe wieder raus. Und das ist genau der Punkt, wo man dann sagt, ich habe hier einen 100-Bagger. Ich weiß nicht, ob er in 20 Jahren wirklich sich verhundertfacht. Ich bleibe trotzdem drin, auch wenn er vielleicht mal 80% seines Wertes wieder verliert. Die Vola ist kein Grund zu sagen, ich habe das Risiko vielleicht falsch eingeschätzt. Ich gehe da wieder raus, ist mir zu heiß. Sonne ist wirklich Augen zu und durch. Ich bin davon überzeugt, ich finde das Management gut, ich finde das Konzept gut, ich finde und so weiter. Dann, wenn man diese Kriterien durchlaufen hat, dann bleibt man drin und Augen zu und durch. Und dann nach 10-12 Jahren Augen wieder auf.
Das heißt wirklich, wenn man die herausgefiltert hat, wirklich am besten investieren und dann Augen zu und abwarten, was passiert. Aber ist das nicht auch ja doch risikoreich? Natürlich. Ich meine, kann natürlich einiges.
Also wir haben ja der Phelps schreibt ja, was passiert mit meinem Investment, wenn ich $1,000 investiere, dann habe ich ja, ne, $100,000 da, beziehungsweise was ich kriege, kann ich ja aus 10.000 eine Million machen? Das ist vielleicht die schönere Frage. Also ich habe ein 10.000-Euro-Portfolio und wie kriege ich eine Million zustande? Das ist ja die Kernfrage. Und die Million kriege ich wirklich nur dann, wenn ich die Geduld habe. Und das ich nehme mal vorher was mit und steige später an einem teureren Punkt wieder ein, ist halt nicht der richtige Weg. Und diese Philosophie ist für viele neu, weil die meisten eher so auf Warren Buffett schauen, ne, und Peter Lynch, und das sind so die Großen am Markt, die dann von Alpha reden und von Diversifikation und Risikominderung. Ich möchte viele Aktien mit wenig Risiko, eine konstante Rendite, vielleicht eine schöne Dividende von, keine Ahnung, 7, 8, 9%. Und diese wachstumsgetriebenen Unternehmen, das sind ja die Kleinen, die dann regelmäßig 20-30% wachsen über mehrere Jahre. Und wenn man mal 20% mal auf 20 Jahre hochrechnet, dann sind das schon rund 300, 360 sowas. Da kommt man dann auf Zahlen, das dann ist ein 100-Bagger oft auch mal ein 300-Bagger. Und diese Unternehmen zu finden, das ist die Kunst. Und dann Geduld. Ich wiederhole mich da gerne. Geduld ist der Schlüssel.
Du hast aber auch gesagt, man braucht natürlich dann ganz viel Zeit, um die auch herauszufinden. Was kann denn jetzt ein Investor jetzt aus diesem Gespräch oder aus diesem Ansatz mitnehmen, der jetzt vielleicht doch nicht so extrem viel Zeit hast?
Ich vielleicht an dem Beispiel SpaceX ganz, ganz interessant, das mal sich anzuschauen. Also SpaceX ist ein brandheißer IPO, ganz frischer Markt. Warum ist es eigentlich schon ein 100-Bagger? Ne? Das Unternehmen wurde gegründet 2002, meine ich. Das heißt, es ist schon 20 Jahre am Markt, nur es war kein IPO. Ne? Und man hat jetzt die Bewertung so hochgeschraubt. Im Prinzip war das Unternehmen ja, als es gegründet wurde, nicht viel wert. So, und jetzt kommt es mit 1.700 Milliarden Dollar an die Börse. Dann ist es ja schon ein 100-Bagger. Ja, also das heißt, warum sollte ich denn jetzt in einen IPO investieren, der schon 100-Bagger ist? Da muss man sich fragen, okay, bin ich in dem richtigen Investment drin? Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, wo bin ich denn in 20 Jahren? Und das ist dann, glaube ich, die entscheidende Frage. Wenn ich jetzt ein Investor bin und ich bin von SpaceX überzeugt, naja, dann muss ja die SpaceX-Aktie dann, wenn sie sich verhundertfacht, dann muss sie ja dann 1.700 Milliarden, was auch immer, dann wert sein. Dann ist das eine Zahl, die man sich gar nicht vorstellen kann. Und das hat der Phelps ja auch gesagt. Er sagt, okay, wenn ich heute ein Unternehmen habe, was 100 Millionen wert ist, ich kann mir die Zahl damals, konnte mir die Zahl gar nicht vorstellen, dass es ein Unternehmen gibt, das dann mehrere Milliarden wert ist. Genauso schwierig ist es für uns vorzustellen, dass ein Unternehmen vielleicht 60.000 Millionen wert sein kann in der Zukunft und dass dann das Thema Weltraum, Eroberung des Mars, Eroberung des Mondes, dass da vielleicht in 30 Jahren diese Bewertung doch richtig ist. Also von daher, was mache ich mit meinem Geld? Will ich in SpaceX reingehen? Dann fragt man sich, wo bin ich in 30 Jahren? Und wenn ich dann sage, ja, ich kann mir vorstellen, dass es dann eben bei dieser Bewertung ankommt, dann gehe ich rein.
Wie sieht es dann aus? Du hast vorhin schon so ein bisschen bestimmte Punkte genannt, die du dir anschaust, unter anderem Skalierbarkeit. Magst du vielleicht noch mal ein bisschen genauer erläutern, was so die Punkte sind, die für dich relevant sind, auf die du auf jeden Fall immer deinen Blick richtest?
Absolut. Also die Skalierbarkeit muss nicht nur irgendwie technologisch sein. Also die einfachste Skalierbarkeit ist, kommt natürlich aus der IT. Ich habe hier ein tolles, vielleicht eine App oder ein Computerspiel, was der ganze Planet spielen möchte. Dann habe ich extrem hohe Skalierbarkeit. Ich habe wenig Herstellkosten, sondern es geht um den Vertrieb, dass ich halt den Planeten erreiche. Das ist natürlich die Perfektion der Skalierbarkeit. Andere Skalierbarkeiten sind, Monster Beverage ist ein schönes Beispiel. Ich habe einen Energy Drink erschaffen, den der ganze Planet eigentlich trinkt. Ja. Und da sind auch Skalierbarkeiten in Dingen, wo du dann trotzdem Herstellkosten hast und dann trotzdem skalieren kannst. Das heißt also, du musst schon ein Unternehmen haben, was so ausbaufähig ist, dass man eben jeden auf dem Planeten beliefern kann. Das ist die Skalierbarkeit, die sehr wichtig ist. Wenn ich jetzt sehr große Flugzeuge baue, dann bin ich eher nicht so skalierbar. Da kann man dann schon vorneweg viele Dinge filtern. Das heißt, ich schaue mir die 1.000 IPOs an, die es dann im Jahr gibt, und schaue mir an, okay, welche Chancen habe ich? Wie ist die Vision des Managers? Was ist der Manager auch für ein Typ? Welcher Business Angel ist hinten drin? Und dann, wie ist diese Wachstumsstory? Kriege ich jedes Jahr 20-30% Wachstum hin? Und kriege ich das wirklich über viele, viele Jahre immer wieder hin, dieses gleiche Wachstum zu generieren? Und das ist die Schlüsselfrage. Und da kann man meines Erachtens auch schon mit sagen wir, eigenen Algorithmen, eigenen Gedanken im Kopf, kann man dann schon selber sich vorfiltern, welche von den 1.000 Aktien bleiben übrig. Dann hat man noch vielleicht noch 200. Und dann guckt man weiter, welche von den 200 haben besondere Eigenschaften. Und da geht's dann eben in das, was ich am Anfang gesagt habe, dass man viel Zeit braucht, um sich die Unternehmen anzuschauen, bevor man dann diese Top 5 am Ende hat, wo man sagt, okay, jetzt lege ich meine 10.000 Euro rein.
Aber du schaust vermutlich, oder das lässt es durchscheinen, auch einiges an Zahlen und Bilanzen an, vermute ich, oder?
Ja, genau. Die Bilanzen muss man schon, also es sind einige Kennzahlen. Ich will da jetzt nicht zu viel von meinen Geheimnissen verraten an dieser Stelle. Ja, es sind auch Kennzahlen, die Wachstum irgendwo widerspiegeln. Die sind dann auch wichtig. Gerade wenn man sich mal so ein 3-4-Jahres-Unternehmen anschaut, kann man schon ein bisschen was erkennen. Ne? Es ist ein bisschen mehr das Management als die Zahlen an sich. Und die Story ist halt auch wichtig. Von daher ist dann immer die Mathematik aus den Zahlen ist nur ein Schlüssel von 8-9 anderen Komponenten, die wichtig sind.
Was können denn jetzt Anleger vielleicht von dem Konzept mitnehmen, bei denen es jetzt, klar, wünscht sich vermutlich jeder einen Verhundertfacher, aber es ist ja vielleicht trotzdem auch etwas, was man mitnehmen kann und im kleineren Rahmen auch vielleicht in Richtung Diversifikation sich vielleicht anschauen könnte, oder?
Ja.
Jetzt von der Strategie, was wäre das zum Beispiel, was jetzt vielleicht für fast jeden umsetzbar ist oder mitnehmen könnte jetzt aus dieser Sendung?
Ja, es ist eine gute Frage. Ne? Also was ich empfehle, ist anzuschauen, was haben die alten 100-Bagger damals für Eigenschaften gehabt. Man schaut sich die Story an, schaut sich an, was ist eigentlich immer so ein Gamechanger gewesen? Warum ist ein Unternehmen immer jedes Jahr oder alle über die Jahre hinweg immer wieder mit einem neuen Produkt, mit einer neuen Idee, dieses Innovative, das ist, wo ich jedem darauf hinweisen kann, dass dort ein Schlüssel zum Geheimnis liegt, in den richtigen das richtige Unternehmen zu finden, dass sich immer wieder dieses Neuerfinden, das was auch zum Beispiel dann der Jeff Bezos mit Amazon gemacht hat, gibt viele Beispiele, wo dieses innovative Element zu erkennen ist und wo es dann auch immer weitergeht und wo dann der CEO auch selber, wo man weiß, diese Person, das ist dann bei Apple, dann Steve Jobs, Tim Cook ist, es kommt immer mal wieder was Überraschendes, Neues, Innovatives und das über viele, viele Jahre. Und das Management ändert sich nicht. Es hat immer wieder diesen inneren Antrieb. Und ich denke, da liegt ein großer Schlüssel zum Geheimnis, da das Richtige zu finden.
Und den richtigen Zeitpunkt dann wahrscheinlich, oder? Weil es kommt natürlich, inwiefern sich das vervielfacht, natürlich immer darauf an, wo man dann einsteigt.
Ja. Also ich denke, wenn man dem Unternehmen nach dem IPO noch 3-4 Jahre gibt und sich's anschaut und dann auch anschaut, wie groß ist das Unternehmen, es darf natürlich nicht zu groß sein und es sollte nicht zu klein sein. Ne? Frage ist auch, ne, ist das Unternehmen, hält es mal einige Perioden von Verlusten auch aus? Ne? Also ist der Business Angel, der da mit drin ist, auch in der Lage zu sagen, ich traue dem Manager, ich traue den Leuten das zu, ich lege dann auch nochmal Geld rein, wenn Geld gebraucht wird. Und irgendwann kommt der Punkt, wo dann die Wachstumsrate, der Umsatz und der Cashflow so positiv ist, dass das Unternehmen halt aus eigener Kraft wächst. Und dann kommt es nur noch darauf an, dass der Manager dann dieses It's always day one, ja, dieses Credo an den Tag legt und immer wieder in der Lage ist, die Firma wieder mit neuen Ideen weiter voranzupushen. Man schaut nicht auf, wie viel Dividende schütte ich aus, sondern man schaut drauf, was braucht mein Kunde, was braucht der Markt. Und das ist der Schlüssel und das glaube ich, hat Apple auch sehr, sehr gut gemacht. Schwierige Zeiten durchlaufen, dann wieder mit einem tollen Produkt gekommen und wieder weitergedacht. Da kann man sich schon einiges da findet man schon den Schlüssel zu vielleicht dem richtigen Unternehmen. Die jungen Unternehmen, wenn man so schaut, 500 Millionen bis 1 Milliarde Market Cap und dann in die Richtung guckt, okay, Management, Innovationskraft, dann ist man schon auf dem richtigen Weg.
Was möchtest du den Menschen mitgeben vielleicht? Für wen ist das? Für wen sollte sich vielleicht nach anderen Anführungsstrichen Strategien umsehen? Was möchtest du bitte vielleicht als Lehre oder als Impuls hier aus dieser Sendung mitgeben?
Ja, also wenn man jetzt den Kunden kennt, ne, das ist immer dieses KYC, Know Your Customer, man sollte natürlich im Vorfeld schon wissen, okay, wie lange möchte ich mein Geld anlegen, wie viel Risiko kann ich eigentlich ertragen und ist natürlich auch immer so eine Sache, ne, wenn ich jetzt mein Geld nur kurzfristig anlegen möchte, ist das dann nicht für den kurzfristigen Anleger, sondern es sollte schon eigentlich sein. Vielleicht gibt es dann ältere Menschen, die Kinder haben und sagen, hey, das ist vielleicht was, ich lege das Geld 20 Jahre für meine Kinder an. Und dann
hoffen, dass es wirklich dann einfach hundertfacher wird.
Genau, dann kann man das auch schön kombinieren. Ich denke, wenn man dann wenn man dann ein Portfolio, einen ETF hat und dann einfach dann sagt, okay, ich habe noch 10.000 Euro, die ich eben in eine etwas spekulativere Richtung reinlege, wo ich dann sage, okay, hier, das Risiko ist halt auf die 10.000 Euro beschränkt, klar. Und dann habe ich hier 4 Perlen, von denen vielleicht ein oder zwei zum Handelbäcker werden. Und dann haben die Kinder eigentlich ausgesorgt. Und ich denke, das ist ein ganz interessanter Aspekt, den viele Leute gar nicht so kennen, weil halt auch nicht so viel drüber gesprochen wird. Also deswegen, also mein Rat ist dann, wenn man noch einen kleinen Betrag übrig hat, den man 10 Jahre festlegen kann, dann würde ich den nicht aufs Sparbuch legen, sondern wirklich einen Handelbäcker.
Du beschäftigst dich ja schon länger mit der Thematik und ich glaube, du hast jetzt auch potenzielle 100-Bagger schon herauskristallisiert und das wird jetzt auch demnächst veröffentlicht werden oder deine herausgefundenen Werte.
Genau, also
oder bist noch dabei, alles herauszufinden.
Wir haben Kandidaten, wir haben eine Hotlist, wie ich es so schön immer nenne. Und da sind meine Top 5 sind da drin. Erscheinung wird Mitte Juli sein. Entweder werden die in einem großen Aktienreport, die sind dann sehr umfangreich, ist dann schon ein bisschen mehr zu lesen, bestimmt 50, 60 Seiten werden. Oder es kann auch eine Serie sein, dass man die dann hintereinander bringt. Auf jeden Fall wird es starten im Juli.
Aber ich glaube, man kann allgemein auf jeden Fall ein bisschen Wissen jetzt hier aus dieser Sendung mit rausnehmen. Hast du jetzt für den Abschluss noch irgendeinen Tipp für einen Sektor, den man sich vielleicht anschauen soll oder welche Sektoren vielleicht? Ich glaube, so ein bisschen was hast du ja schon gemacht oder vielleicht wirklich komplett out of the box denken, ist vielleicht das auch ein besserer Ansatz? Also hast du da noch was für uns?
Ja, also in dem Fall würde ich sagen, ich habe einen Kandidaten dabei, der doch aus der Technologie stammt und wir reden ja alle über KI. Es gibt viele schöne Unternehmen, die dank dieses KI-Booms am Profitieren sind. Ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, aus der KI-Branche den nächsten 100-Bagger zu finden. Das Schöne ist, dass die KI-Branche auch viel Momentum hat aktuell. Das heißt, ein 100-Bagger kann in der KI-Thematik schneller entstehen als vielleicht ein 100-Bagger jetzt, dass der Pharma oder vielleicht auch aus einem anderen Industriezweig kommt, Maschinenbau oder Banken. Von daher ist einer meiner heißen Favoriten, ist definitiv mit KI verknüpft.
Dann danke ich dir. Also jetzt haben wir einiges erfahren über 100-Bagger, auch was verschiedene 100-Bagger in der Vergangenheit gemeinsam haben, welche Aspekte zu einem 100-Bagger ein Unternehmen machen können. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Das war Volker Hansen. Er ist Autor des Trendradar-Börsenbriefs, also Trendradar-Reports. Und ja, du beschäftigst dich sehr viel mit der Analyse von Unternehmen, von Charts und dergleichen hier für die Börsenmedien. Genau. Dann danke ich dir für deine Zeit und ja, bin mal gespannt, was wir von dir noch so erfahren. Und vielleicht treffen wir uns dann einfach in 20 Jahren oder so wieder. Was hast du denn aus deiner Hotlist oder wie hast du es genannt?
Ja, die Hotlist.
Aus der Hotlist, was daraus vielleicht geworden ist. Dann danke ich dir sehr.
Ich danke dir auch für die Zeit. Danke.
Und auch von Ihnen möchte ich mich verabschieden, liebe Menschen, die hier zugehört oder zugesehen haben. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und ich wünsche Ihnen noch eine ebenso gute Zeit, also einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann Sie uns zuhören.